¿Qué onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zum Onda Info 621. Wir nehmen euch heute mit nach Freiburg und sprechen mit dem Süd-Nord-Funk über ihre Arbeit. Der Beitrag, den wir hören, ich wäre so gern eine glückliche Feministin, über die mexikanische Grenzstadt Ciudad Juárez, ist ebenfalls eine Produktion des Süd-Nord-Funks. Vorweg ein Nachrichtenblock von unserem Korrespondenten Markus und hier am Mikrofon Antje. Ich wünsche euch eine spannende halbe Stunde.
Onda Nachrichten.
Aktuelles aus Lateinamerika.
Glassplitter, Graffiti und laute Wut. In Mexiko-Stadt entlädt sich der Frust vieler BewohnerInnen. Gringo, go home. Du bist kein Expat, du bist ein Kolonisator. So lauteten die Botschaften bei einer Protestaktion Anfang Juli im Zentrum der Hauptstadt. Ziel der Kritik: ausländische Zuzügler, vor allem aus den USA und Europa, die seit der Corona-Pandemie in Scharen nach Mexiko-Stadt gezogen sind, auf der Suche nach einem günstigen Leben im Süden. Doch was für sie ein Schnäppchen ist, bedeutet für viele MexikanerInnen Verdrängung. In Vierteln wie der Roma, Condesa oder Polanco steigen die Mieten rasant. 50% Aufschlag von einem Monat auf den nächsten sind keine Seltenheit. Wohnungen verschwinden zugunsten von Airbnbs. 26.000 Objekte soll das mittlerweile als Speerspitze einer Gentrifizierungswelle verschriene Unternehmen in Mexiko-Stadt gelistet haben. Starbucks verdrängen kleine Cafés, Oxxos und 7-Elevens die kleinen um die Ecke Läden. Immer mehr Einheimische müssen wegziehen, denn Mieterinnenschutz gibt es so gut wie nicht in Mexiko-Stadt. Doch nicht alle zeigen Verständnis für die Protestform. Präsidentin Claudia Sheinbaum verurteilte fremdenfeindliche Parolen scharf. Die Kritik an der Gentrifizierung sei legitim, aber kein Grund, pauschal AusländerInnen abzulehnen. Dabei ist die Lage komplex. Eine Studie zeigt, dass es nicht nur die Digital Nomads sind, die die Preise hochtreiben. Auch der jahrelange Baustopp in der Stadt zeige Wirkung. Der allerdings ist auch dem Wassermangel geschuldet und der Tatsache, dass Mexiko-Stadt Grün dringender braucht als noch mehr Gebäude. Vor allem aber fehlt es an Regulierung und am MieterInnen- oder Milieuschutz. Dieses städtische Versagen darf sich die Präsidentin auch selbst mit anrechnen. Sie war zuvor 6 Jahre lang Gouverneurin der mexikanischen Hauptstadt. Klar ist, die Wut wächst. In all den Städten, die unter Übertourismus und dem Expat-Boom leiden, wie Barcelona oder Berlin, wie Medellin oder eben Mexiko-Stadt. Brasilien brennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Jahr 2024 wurden landesweit rund 30 Millionen Hektar durch Brände zerstört, eine Fläche so groß wie die Bundesstaaten São Paulo und Rio de Janeiro zusammen oder auch so groß wie Brandenburg. Das geht aus dem neuen Jahresbericht der Plattform MAC Biomass hervor. Besonders alarmierend: 2024 verbrannte mehr als doppelt so viel Land wie im historischen Durchschnitt. Und ein Drittel davon wurde von sogenannten Großbränden mit über 100.000 Hektar verursacht. Ein deutlicher Hinweis auf die Zunahme extremer Feuerereignisse. Zum ersten Mal seit Beginn der Erhebungen vor 40 Jahren brannte in Brasilien mehr Wald als Weidefläche. Am schlimmsten betroffen der Amazonas-Regenwald, wo über 15 Millionen Hektar in Flammen aufgingen. Auch der Cerrado, eine artenreiche Savannenlandschaft im Herzen Brasiliens, war massiv betroffen mit über 10 Millionen Hektar Brandfläche. Das Pantanal, einer der größten Feuchtgebiete der Welt, verzeichnete das dritthöchste Brandjahr seit 40 Jahren. Feuerfronten von bis zu 25 Kilometern Länge machten das Löschen nahezu unmöglich. Selbst die Mata Atlantica, der atlantische Regenwald, bisher weniger im Fokus, erlebte 2024 das schlimmste Brandjahr überhaupt. Die Ursachen sind vielfältig: Klimakrise, Brandstiftung und Brandrodung, Dürre, falsche oder nicht existierende Raumplanung. Expertinnen wie Anne Alenka vom Brasilianischen Institut für Amazonas- und Umweltforschung und Koordinatorin von MAP Biomass warnen, Das Feuerjahr 2024 war kein Ausreißer, sondern ein Symptom der stetig wachsenden Umweltkrise. Da die meisten Brände in Brasilien zwischen August und Oktober auftreten, steht die diesjährige Feuersaison erst noch bevor.
Weitere Nachrichten findet ihr wie immer bei npla.de/ponal. Aus Print nach mehr.
Antonia, Eva und Martina koordinieren zusammen, als wie sie selbst sagen, glückliches Dreierteam den Südnordfunk in Freiburg. Der Südnordfunk ist die Radiomagazinsendung der IZ3W des Informationszentrums Dritte Welt, das seit vielen Jahren eine gleichnamige internationalistische südnordpolitische Zeitschrift herausgibt. Onda sprach mit dem Redaktionsteam über ihre Arbeit und ihre aktuellen Projekte.
Der Südnordfunk ist eine monatliche Magazinsendung, die vom IZ3W, die auf Radio Dreieckland ausgespielt wird und wo wir eben über verschiedene Themen mit Süd-Nord-Bezug berichten. Meistens haben wir drei Themen pro Sendung.
Schön, dass ihr zuhört. Heute ist Dienstag und damit wieder der Süd-Nord-Funk. Heute im Studio sind Fritzi und Martina.
Wir haben angefangen 2014 mit der Männerfußball-WM in Brasilien und haben dann irgendwann die 100. Sendung gehabt. Das war für uns so ein Anlass. Das fand ich ganz schön, nochmal zurückzugucken. Über was haben wir berichtet und welche Berichte lohnen sich nochmal nachzurecherchieren, um so eine Art Update auch zu senden?
IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on air. On air.
Auch in Deutschland hatten wir einen Beitrag über die Erschießung eines Geflüchteten in einem Wohnheim. Da hatten wir ein Interview mit der Familie und dann einfach nochmal zu gucken, 3 Jahre, 4 Jahre, 10 Jahre später, was ist eigentlich daraus geworden?
Die Themen kommen meistens von den AutorInnen selbst.
Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass die AutorInnen selber die Ideen bringen, weil das ja auch eine maximale Motivation ihrerseits gewährleistet. Also es ist jetzt nicht dieses hierarchische System, dass wir Themen vorgeben und dann sagen, du machst das jetzt bis dann und dann, sondern dass sie selber auch so eine Eigenmotivation haben und auch eine Begeisterung und Leidenschaft für das Thema.
IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on air. On air.
Forgotten Voices is a documentary film. It starts with
Forgotten Voices ist ein Dokumentarfilm. Er beginnt mit Bildern von jungen Menschen.
Eine Welt ohne Abschiebeknäste. Eine Welt ohne Grenzen, ohne Mauern.
Ich habe meist an den Rändern gearbeitet, an Orten, die kaum jemand kennt, die uns aber helfen, über die Geschichte der Zentren hinauszublicken, auf globale und weltgeschichtliche Zusammenhänge.
Sie haben italienische und portugiesische Vorfahren und sind in Brasilien aufgewachsen.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
Zum Beispiel haben wir gerade ein Projekt zu dem Widerstand der Generation Z gegen autoritäre Regime. Und dann denken wir natürlich in die Richtung, in welchen Ländern gibt es vielleicht spannende Jugendbewegungen, die wir porträtieren können.
Gen Z is so furious. That's why Gen Z is not afraid of anything.
Die Gen Z ist wütend und genau deshalb hat sie keine Angst.
Wir heißen ja eben nicht nur Südfunk, sondern Süd-Nordfunk, also weil es einfach auch diese Verbindungen gibt zwischen globalem Süden und globalem Norden, also auch Deutschland und Europa. Und genau, wir eben denken, dass auch die Politik hier, wie sich Unternehmen hier verhalten, wie wir uns auch als Gesellschaft solidarisch oder auch nicht verhalten, eben dann auch die Lebensrealitäten von Menschen im globalen Süden beeinflusst. Und diese Zusammenhänge wollen wir auch in unserer Radiosendung sichtbar machen.
Wir sprechen eher über globalen Süden und der findet ja auch in Europa statt. Also so Themen wie Rassismus hier vor Ort, restriktive Migrationspolitik.
Die Podcast-Serien mit den Titeln Teilen macht reich, Kolonialismus, war da was, Klimabewegung weltweit, heißer Scheiß oder auch Klimakrise und Migration in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis Afrik-Europe Interact sind nur einige der Serien, die der Süd-Nord-Funk in den letzten Jahren herausgebracht hat. Für die sechsteilige Serie zur Klimabewegung Heißer Scheiß, Klimadebatten und Bewegungen haben sie sogar den Alternativen Medienpreis 2022 gewonnen.
2024 hatten wir noch ein Projekt Klimakrise in der Pipeline. Das hat mir gut gefallen, weil wir da eben über den Zeitraum von mehreren Monaten zu einem Projekt, nämlich dieser Pipeline in Ostafrika, gearbeitet haben. Und das eben nicht nur aus Freiburg, sondern in enger Zusammenarbeit mit KollegInnen vom Witness Radio, die in Uganda sitzen.
Es ist ein heller Montagmorgen. Wir machen uns auf den Weg in den Südwesten des Landes, um den Landrechtsverteidiger Peter Kaira Baleke zu treffen.
Also was ich im Moment richtig cool finde, wir haben ja ein Austauschprojekt mit ASA. Also wir konnten jetzt tatsächlich eine Person vom Witness Radio einladen, weil bei einer Medienkooperation ist es ja auch schön, wenn man sich tatsächlich mal face-to-face sieht. Toni ist jetzt seit 2 Monaten hier und hat zusammen mit der deutschen Teilnehmerin dieses Austauschprogramms einen Beitrag produziert, wo er eben schon vor Ort auch recherchieren konnte. Und genau, der ist jetzt letzten Dienstag gelaufen. Das ist nicht irgendein Beitrag, ist echt ein kleines Feature geworden. Die haben beide zusammen zum ersten Mal Radio gemacht.
Da sah ich eine Gruppe von Leuten, die in unsere Richtung kamen. Diese Gruppe wurde von Mugisa angeführt. Der trug ein Gewehr, während andere Männer Stöcke hielten.
Wow, das ist einfach so cool, wenn man von zwei Seiten an einem Thema recherchiert. Dann kann man auch Beiträge machen, die sowohl für ein ugandisches Publikum als auch für eine deutsche Hörerinschaft die Themen interessant aufarbeitet und diese Verbindung auch, was passiert hier in unserer Gesellschaft, wie sind deutsche Firmen verwickelt in das, was dann wiederum in ugandischen Dörfern an Vertreibung passiert.
Er wurde als eine der führenden Figuren bei den Vertreibungen bezeichnet, die stattfanden, als das deutsche Unternehmen Global Woods von der Regierung Ugandas beauftragt wurde, das Kikonda-Aufforstungsprojekt zu übernehmen.
Ich finde grundsätzlich einfach die Stimmung gut und die Menschen sehr nett, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Insofern ist es ein fortwährendes Highlight. Klar, es ist manchmal auch stressig und nervig und die Beiträge kommen nicht pünktlich, aber das gehört irgendwie auch zum Redaktionsalltag dazu, finde ich.
Also mein persönliches Highlight ist eigentlich auch selbst Beiträge zu machen, weil ich da schon so viele super interessante Menschen gesprochen habe. Ich kann mich zum Beispiel erinnern mit einer Aktivistin, die in Khartoum in Sudan auf der Straße war während der Revolution und davon erzählt hat. Also einfach mit Leuten, die sich total engagieren, auch in sehr widrigen Umständen und mit denen reden zu können, das ist einfach total das Highlight daran, beim Süd-Nord-Funk mitzumachen.
Also, wer mitmachen will oder einige der Beiträge nachhören möchte, stöbert am besten auf der Webseite iz3w.org. Die Radiosendungen findet ihr dort unter Süd-Nord-Funk. Und unter Printausgaben könnt ihr übrigens auch alle ab 2009 erschienenen Ausgaben der IZ3W lesen.
Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W,
die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air.
Zunächst ein paar Takte Musik aus dem Song Ciudad Juárez. Genau dort wurde auch unser erster Beitrag aufgenommen. Der Song von Maria Barricuda stammt von der CD Juárez in einer Version, die ursprünglich nur für Radio erhältlich war.
La vida sigue a pesar de reinar la ley de lo
Ich wäre so gern eine glückliche Feministin. Was könnt ihr zu dem Beitrag sagen?
Der Beitrag ist entstanden zusammen mit dem Medienkollektiv Hualin aus der Grenzstadt Ciudad Juárez aus Mexiko und hat schon auch den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir würden gerne mit einem Medienkollektiv in Mexiko ein bisschen enger zusammenarbeiten. Ja, so ist der zustande gekommen. Das war auch eine Zusammenarbeit, die super angenehm war und relativ gut geflutscht ist. Wir kennen halt ein Mitglied aus diesem Medienkollektiv schon länger. Das ist Katrin Zeiske, die dort vor Ort lebt, die auch ein Buch über Ciudad Juárez geschrieben hat.
Und diesen Beitrag hören wir jetzt gemeinsam nach. Ein Beitrag von Katrin Zeiske.
Onda Info. In Mexiko ist mit Claudia Sheinbaum zum ersten Mal eine Frau Präsidentin. Und mit ihr steht auf einmal der Kampf gegen Gewalt gegen Frauen auf der Regierungsagenda. Dabei blickt Mexiko auf eine traurige Geschichte von Femiziden zurück. In der Grenzmetropole Ciudad Juárez wurden schon Anfang der 1990er Jahre Fabrikarbeiterinnen systematisch ermordet, aus Hass, weil sie Frauen waren. Alexia Buendía ist in der Stadt der Frauenmorde groß geworden. Die junge Frau ist heute Pressesprecherin des städtischen Fraueninstituts.
I am a big fan of her. I like the way she talks, the things that she's doing. Not all of them. I don't have to agree everything.
Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich mag die Art, wie sie spricht, die Dinge, die sie tut. Nicht alles. Ich stimme nicht allen ihren politischen Projekten zu. Aber sie ist die erste Präsidentin hier in unserem Land. Ich bin stolz auf sie. Als junge Frau habe ich das Gefühl, dass sie uns Hoffnung gibt. Sie gibt uns einen Grund, weiterzukämpfen, nicht aufzugeben.
Claudia Sheinbaum sagt selbst, dass sie es nicht alleine ins mexikanische Präsidentenamt geschafft habe, sondern dass dies unzählige Frauen vor ihr und mit ihr gemeinsam erreicht haben.
I feel so much joy because we have her. I have a sister, she's 12 years old.
Ich bin glücklich, dass wir sie haben. Ich habe eine Schwester, sie ist 12 Jahre alt. Und ich habe ihr immer gesagt, du kannst tun, was immer du willst. Du kannst sein, was immer du willst. Und jetzt ist es Realität.
You can tell them, like, you can do whatever you want, but you look outside and
jetzt gibt es wirklich diese Option. Wenn du Präsidentin werden willst, kannst du das erreichen. Es ist nicht so, als ob es eine theoretische Möglichkeit gäbe. Wir können nicht nur davon träumen, sondern wir sehen es. Ich glaube, das hat eine ganz andere Wirkung auf Mädchen.
And now you not only can dream about it, but you can imagine because you see it. It's different. I think that's different impact in the girls. Yes. Of course, that's for sure.
Frauen in Mexiko sollen gleichberechtigt und ohne Angst vor Gewalt leben können. Dafür ließ Präsidentin Sheinbaum eigens ein Frauenministerium schaffen. Ihre Parteigenossin Citlali Hernández machte sie mit gerade einmal 34 Jahren zur ersten Frauenministerin des Landes. Hernández startete ihre bundesweite Dialogreise in Ciudad Juárez, wo seit 30 Jahren Frauen umgebracht werden, weil sie Frauen sind.
She's taking us serious, she's taking in count, está tomando nuestra opinión.
Sie nimmt uns ernst und will unsere Meinung hören. Das ist ziemlich wichtig. Ich denke, es passieren gute Dinge und ich denke, es wird auch noch mehr passieren. Was mir gefällt ist, dass sie nicht mit fertigen Antworten hierher gekommen ist. Sie geht Schritt für Schritt vor. Sie sagt uns, seid geduldig, aber seid gewiss, wir arbeiten daran.
We are gonna do it step by step. So stay calm, get patient. We are working on that. So that's a good thing.
In Mexiko werden jeden Tag 10 Frauen umgebracht. Dies soll sich nun ändern. Aber wie? Das ist die große Frage. Oftmals geht einem Femizid eine Gewaltspirale voraus.
Die Mörder sind meistens Partner oder Ex-Partner der Opfer. Suchen Frauen Hilfe, so wenden sie sich oft an das städtische Fraueninstitut, wo sie kostenlose psychologische und legale Beratung finden. Alexia hat dort einst als Praktikantin angefangen.
I'm not sure, but I was like 20 years. Now I am 27.
Ich arbeite seit so etwa 6 Jahren hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, ich war circa 20 und heute bin ich 27 Jahre alt. Ich denke, ich selbst bin das Ergebnis des Vertrauens so vieler Frauen auf meinem Weg. Als ich 18 war, wusste ich nicht einmal, was Gender überhaupt ist. Ich war auch gegen Feminismus. Aber als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, dachte ich, das habe ich ja auch alles durchgemacht. Ich bin selbst Opfer gewesen. Ich war selbst unsolidarisch mit anderen Frauen. Da hat es bei mir Klick gemacht.
Alexia muss als Pressesprecherin des Instituts über alles informiert sein, was in der Stadt passiert. Oft fühlt sie sich überwältigt, täglich von so viel Gewalttaten zu hören. Denn Ciudad Juárez ist eine der gefährlichsten Städte der Welt, beherrscht von den Kartellen und die Stadt mit den meisten Frauenmorden in Mexiko.
There has to be una Alexia here in the Instituto and una Alexia fuera. Like I have to be.
Hier im Institut muss ich eine Alexia sein und wenn ich nach Hause gehe, muss ich abschalten und quasi ein anderer Mensch sein. Das ist schwer. Ich wäre gern eine glückliche Feministin. Ich versuche stark für andere Frauen zu sein, die das brauchen.
Having a really good time, but then I walk.
Ich habe hier eine gute Zeit mit euch, aber dann gehe ich durch das Gebäude und sehe die Frauen, die darauf warten, mit den Anwältinnen zu sprechen und von den Psychologinnen empfangen zu werden. Und ich sehe ihre Gesichter und ich sehe den Schmerz, den sie durchmachen. Ja, das macht mich wütend und traurig, aber ich muss weitermachen, so wie wir alle hier.
In vielen Regionen Mexikos hängen Femizide mit der Präsenz der Kartelle in der Gesellschaft zusammen. Sie verbreiten Gewalt und garantieren Straflosigkeit. Die Kartelle sind aber auch verantwortlich für eine Renaissance des Machismus, denn in ihren Strukturen herrscht das Recht des Stärkeren. Es gibt eine ganze Musikindustrie, die das besingt und antiquierte Rollenbilder vermittelt. Frauen müssen ein perfektes Aussehen haben, sind darüber aber auch Konsumware und völlig austauschbar. Eine Partnerin soll eine Oase in der Welt der Gewalt schaffen und nur für Mann und Kinder da sein.
We have so many cases at homes, but so many cases are for persons that are involved in crime organization.
Wir nehmen so viele Fälle auf, wo Gewalt zu Hause stattfindet. Aber in unzähligen dieser Fälle ist der Aggressor auch gleichzeitig im organisierten Verbrechen tätig. Oft heißt es, wir haben diese Woche einen Mann wegen illegalem Waffenbesitz festgenommen, er war aber auch schon wegen häuslicher Gewalt vorbestraft. Oder bei jener Person wurden Drogen gefunden, aber es liegt auch schon eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt vor. Da gibt es einen Zusammenhang. Männer in den Kartellen sind Aggressoren. Frauen werden geschlagen, kontrolliert. Sie gelten als Objekt, als Besitz und werden auch so behandelt. Es sind dieselben Dynamiken im Kartell und zu Hause. Männer müssen Machos und knallhart sein. Es geht um Macht. Und diese wird dann auch ausgeübt, wenn sie nach Hause kommen.
So, once they get home, they keep doing the same thing, right?
Im Kampf gegen Frauenmorde kann Ciudad Juárez heute als Vorbild gelten. Wenn auch die Gewalt nicht abgenommen hat, gibt es doch viele Errungenschaften, die auf dem nun schon über 30 Jahre alten Kampf der Mütter von verschwundenen und ermordeten Frauen und Mädchen beruhen. So konnte Mexiko als Staat vor dem Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof wegen der aktiven Vertuschung von Femiziden verurteilt werden. Es gibt deshalb ein weltweit einzigartiges Mahnmal gegen Femizide und eine Sonderstaatsanwaltschaft gegen Gewalt gegen Frauen. Doch das Mahnmal ist in der eigenen Stadt kaum bekannt und die Erfolge der Staatsanwaltschaft lassen zu wünschen übrig. Das Fraueninstitut hatte sich zur Aufgabe gemacht, dessen Arbeit zu beaufsichtigen.
Wir sind eine der Institutionen, die Sie dazu anhalten, Ihre Arbeit zu machen, und zwar so gut, wie Sie können. Ich würde nicht sagen, dass wir Verbündete sind, aber wir lernen, empathisch miteinander zu sein. Wenn ich die Frauen sehe, die dort arbeiten, sehe ich, dass sie auch müde sind. Es sind auch Frauen und auch Menschen. Und selbst wenn ich wütend auf sie bin, weil ich denke, dass sie ihre Arbeit nicht so gut machen, wie sie sollten, sehe ich sie und denke mir, ich verstehe dich, du bist auch müde. Manchmal sitzen wir am selben Tisch mit männlichen Polizisten und dann sehe ich, dass ihre Blicke sagen, das ist alles eure Schuld. Als Aktivistin stimme ich zu, dass wir einfach nicht genug tun. Aber das heißt nicht, dass wir gar nichts tun. Ich verstehe die Mütter so sehr, dass sie wütend sind. Ich kann das absolut verstehen. Aber ich habe auch Verständnis für die Ermittlerinnen als Menschen. Sie müssen ihre Arbeit besser machen. Doch vieles hängt vom politischen Interesse ab. Ich verstehe ihre Argumente. Oft sagen sie, dass sie mehr Geld für Ermittlungen bräuchten und dass sie einfach keines bekommen. Als Angestellte haben wir nun mal keine Möglichkeit, die Höhe des Budgets unserer Institutionen festzulegen.
Das Fraueninstitut gibt auch Fortbildungskurse für die städtischen Polizeieinheiten, um diese in Genderfragen zu sensibilisieren. Sie sollen Frauen beiseite stehen gegen häusliche Gewalt. Keine leichte Aufgabe, denn auch unter den Beamten gibt es viel Machismus. Und Notrufe von Frauen, wenn Männer zu Hause gewalttätig werden, werden oft nicht ernst genommen.
Wir müssen ihnen sagen, wie wichtig es ist, dass sie die Notrufe annehmen. Und dass sie bitte nicht den Frauen die Schuld geben sollen. Es kommt so häufig vor, dass die Beamten nicht wissen, wie sie sich korrekt verhalten sollten. Sie kommen dorthin und die Frau bereut den Anruf und sie sind sauer. Warum sind wir dann extra hergekommen? Sie sollten sich freundlich und vertrauenserweckend gegenüber den Frauen zeigen. Okay, diesmal ist alles gut, aber sie können jederzeit anrufen, wenn sie uns brauchen. Wir tun, was wir können, aber sie wollen nicht immer kooperieren. Wenn Beamte aufmüpfig werden, sagen wir es ihnen und das ist nicht toll. Aber manchmal müssen wir auf diese Strategie zurückgreifen, ihnen zu sagen, bei dir zu Hause kannst du es halten, wie du willst. Aber hier bist du Teil der Exekutive und es ist dein Job, den du erfüllen musst. Das ist keine Handlungsoption, das ist deine Pflicht. Mit der Polizei zusammenzuarbeiten, ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Oft bekommen wir ja auch Fälle von Frauen, die mit Polizisten zusammen sind und Opfer häuslicher Gewalt sind. Das ist also eine wirklich zwiespältige und komplizierte Zusammenarbeit.
It's complicated to work with that.
Wenn Alexia dann nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt, wird sie oft noch mit Erzählungen von Gewalterfahrungen in ihrem eigenen Umfeld konfrontiert. Nachbarinnen und Cousinen sehen sie als Expertin und wollen ihren Rat hören. Und deren männliche Partner wollen oftmals mit Alexia diskutieren, ob das nicht alles übertrieben sei mit der Gleichberechtigung und dem Feminismus.
I know and I understand that that can be rude or that can be mean, like.
Das kann gemein sein, wenn man ihnen dann sagt, ich will in diesem Moment nicht zuhören. Wenn sie mir nicht wirklich nahe stehen und mich ganz genau kennen, dann klingt das natürlich gemein. Umso mehr, weil sie annehmen, dass ich das tun muss. Männer wollen über die Frauen diskutieren, die sich dieser Tage zu viel herausnehmen. Ich habe mich leidenschaftlich darüber aufgeregt. Ich habe es persönlich genommen. Und dann hat mir eine Kollegin und Mentorin gesagt, in deinem Job wirst du dafür bezahlt, dich zu streiten. Aber mach das nicht auch noch umsonst.
You get paid for this. Like here, they pay you to fight, to discuss. So don't do it for free.
Das war war das Onda-Info 621. Weitere Beiträge findet ihr auf npla.de.